Bei Ihrer nächsten Buchung eines Inserats erhalten Sie eine Premium-Platzierung auf ImmoScout24 für einen Monat geschenkt. Das hört sich nicht schlecht an. Was habe ich wohl gerade gemacht? Ich habe gerade den Gutscheincode Immocation26 eingegeben bei ohne-makler.net/Gutschein. Was ist das Ganze? Ohne Makler ist ein langjähriger Partner von uns und das nicht ohne Grund. Es macht einfach eine ganze Menge Sinn, diesen Service zu nutzen. Hendrik, der Gründer, hat da wirklich was Tolles aufgebaut und zwar eine Plattform, auf der ihr eben eine Immobilie inserieren könnt und zwar sowohl für den Verkauf als auch für die Vermietung. Und euer Inserat wird dann verteilt über alle bekannten Plattformen ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen und was es sonst noch alles so gibt. Und das auch noch im Vergleich günstiger wie eine Einzelannonce bei Immobilien-Scout. Ja, die haben einfach ziemlich gute Verträge und deshalb könnt ihr davon profitieren. Wenn ihr jetzt also auch noch den Gutscheincode nutzt, und zwar nochmal ohne-makler.net/Gutschein und dann Immocation26 eingibt, dann gibt's eben auch noch diese Premium-Platzierung für einen Monat geschenkt. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Deshalb nochmal ohne-makler.net/Gutschein und da dann Immocation26 eingeben. Ganz viel Erfolg wünschen wir euch beim Vermieten und beim Verkaufen. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Man kriegt den Eindruck, dass die meisten Marktteilnehmer das Gefühl haben, die Immobilienpreise sind irgendwie gesetzlich festgelegt. Und entweder man nimmt die Immobilie zu dem Preis, wie er bei ImmoScout oder vom Makler inseriert bekommt, oder man sagt einfach ab. Aber das ist schade. Also bitte, bitte an alle Zuschauer, verhandelt. Seid diejenigen Käufer, die einen Angebotspreis legen und sei es 20-25% unter dem inserierten Preis. Woher wisst ihr denn, ob ihr nicht gerade auf den Verkäufer trefft, der schnell verkaufen will und das nicht in den Preisen inserieren will?
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Hallo und herzlich willkommen zum Spaziergang Nummer 26. Heute in einem etwas anderen Format, als ihr es bislang kennt. Einer weg, zwei dazu. Ich habe ja die große Ehre, nach wie vor Marco hier beim Podcast vertreten zu dürfen. Und heute habe ich mitgebracht Stefan, der immer dabei ist, und Bodo, der heute sozusagen mit neu als Gast dabei ist, um Insights auch aus unserem gemeinsamen Bestand mit einzubringen. Hallo Stefan, erstmal.
Ja, servus, freue mich sehr. Eigentlich den Spaziergang vor langer Zeit mit Marco ja mal wirklich im echten Leben begonnen. Dann haben wir uns in die virtuelle Welt bewegt, das zu einem Podcast gemacht. Und genau, den Marco habe ich jetzt gerade besuchen dürfen. Der hat ja eine kleine Tochter bekommen und ist im 7. Papa-Himmel, würde ich sagen, aber nimmt noch keine Podcasts auf. Deshalb versuchen wir das jetzt hier zu dritt, aber mit der bekannten Struktur irgendwie zu vertreten. Freue mich drauf. Und genau, hi Bodo.
Hallo Stefan, hallo Martin. Freut mich auch sehr, in dieser erlesenen Runde dabei sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auf den Austausch. Wir bleiben natürlich in dem gewohnten Format, so wie wir das kennen von euren Spaziergängen, Stefan. Das heißt, wir sprechen erstmal über Wahrheiten zum oder eine Wahrheit zum Vermögensaufbau. Wenn dann über den aktuellen Markt, Immobilienmarkt und News sprechen dazu, dann kommen wir zu dem Thema, zu unserem Portfolio und da bezogen auf unser gemeinsames BMMS-Portfolio, was ja vielleicht etwas anders ist als sonst, ne, gewohnt, weil da sprecht ihr auch über eure Entwicklungen, Marco, Stefan. Aber wir sprechen heute im Kern über unser BMMS-Portfolio, was da gerade los ist, dann eben aktuelles über und von Immocation und am Ende kommen wir zu einer sehr spannenden oder zu einem sehr spannenden Gedanken zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da freue ich mich auch schon sehr drauf zum Abschluss. Aber lass uns doch ganz von vorne anfangen. Punkt 1, Wahrheit zum Vermögensaufbau. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ganz groß, Thema Fokus. Stefan, es war ja im Vorgespräch so ein bisschen deine Idee. Was meinst du dazu?
Ihr habt ja ein paar Sachen mitgebracht als Ideen, ne? Mich sehr gefreut, weil Marco und ich kommen natürlich immer auf dieselben Sachen, die wir auch schon 10-mal durchgekaut haben. Und bei dem Punkt habe ich dann gedacht, hey, da haben wir echt noch nie so drüber geredet, glaube ich. Ich glaube, die große Gefahr, wenn man im Immobilienbereich unterwegs ist und wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man sagt, ich finde Finanzen in Summe irgendwie interessant, ist, glaube ich, wirklich, dass man eigentlich jede Woche oder jeden Monat irgendetwas Neues entdeckt. Das klingt, als ob man das jetzt auch unbedingt eigentlich mal ausprobieren sollte. Ne? Also das ist jetzt der neue heiße Scheiß oder die Sau, die jetzt gerade durchs Dorf getrieben wird. Um es etwas konkreter zu machen, mir fallen nur ganz, ganz wenige Leute ein, die es geschafft haben, im Laufe der letzten 2-3 Jahre nicht auf den Sondervermietungszug aufzuspringen. und auch irgendwie sich einmal eine blaue Nase bei Vermietung über Airbnb oder Monteursvermietung oder sonst irgendwas zu holen. Und also nicht, dass man damit nicht Geld verdienen kann. Ich kenne Leute, die wahnsinnig viel Geld zum Beispiel mit Monteursvermietung oder Kurzzeitvermietung verdienen. Aber der Punkt ist, das sind dann welche, die haben gesagt, ich mache nichts anderes. Ich habe jetzt ein paar hundert Betten. Ich verstehe wie niemand anders in Deutschland oder in dieser Region, wie man für Monteure den richtigen Wohnraum zur Verfügung stellt, die Unternehmen anspricht und so weiter. Da drin bin ich Profi. Ich habe Prozesse, die darauf ausgelegt sind. Ich habe Mitarbeiter, die nichts anderes machen. Ich werde da effizient in diesen Dingen. Und dann habe ich da am Ende eine Marge, für die sich das lohnt. Ja? Aber was ja die meisten machen ist, ich mache Buy and Hold. Und jetzt habe ich gehört, Fix and Flip ist auch ziemlich geil, um Eigenkapital aufzubauen. Ja, weil ich will ja meine Buy-and-Hold-Wohnungen behalten. Jetzt kaufe ich also auch noch extra Wohnungen, um sie zu verkaufen. Und jetzt habe ich gehört, das kann man auch ganz geil eigentlich mit Mehrfamilienhäusern, kann man das auch machen. Jetzt gucke ich also neben Wohnungen, das will ich aber nicht sein lassen, weil da bin ich schon ein bisschen erfahren drin, mache ich jetzt auch noch irgendwie so Mehrfamilienhäuser. Und da kann man ja auch Dachböden ausbauen. Jetzt gucke ich mal, ob ich nicht auch das mit Dachböden hinkriege. Und dann kann man ja Balkone dran bauen. Und vielleicht kann ich auch mal was mit Gewerbe noch machen, weil da kann man ja auch andere und jetzt Sondervermietung, ich habe ja eigentlich eh in toller Lage. Und am Ende machst du 10 verschiedene Dinge, wo du auch jeweils in irgendeinem tollen Podcast mal gehört hast, da war jemand, der genau damit viel Geld verdient und du machst aber nichts davon richtig. Und du kriegst in nichts Effizienzen rein und stattdessen hast du jeden Tag 8 Calls mit 8 verschiedenen Leuten zu 8 völlig verschiedenen Themen, die außer das Thema Immobilie nichts mehr gemeinsam haben und wunderst dich, warum du die ganze Zeit arbeitest und am Ende eigentlich sehr wenig überbleibt und du in nichts wirklich gut wirst. Ne? Und ich glaube, der Schlüssel ist irgendwann, also klar muss man ein bisschen rumexperimentieren und es ist jetzt auch mit Sicherheit nicht gut zu sagen, also ich bin jetzt gerade neu hier, aber mein Business ist, weiß nicht was, riesengroße Projektentwicklung und alles andere lasse ich aus. Natürlich muss man sich irgendwo hin entwickeln, aber irgendwann muss man entscheiden, was ist das, was ich besser kann als alle anderen und wo mein Netzwerk, meine Prozesse, meine Leute, wo alles zusammenspielt und ich deshalb eine Chance habe, eine Marge zu erzielen und Geld zu verdienen, besser als alle anderen und mich irgendwann auch aus der Gleichung zu nehmen, weil ich Strukturen geschaffen habe, wo ich irgendwann auch Risiken besser einschätzen kann, Deals schneller prüfen, Probleme besser sehen kann als alle anderen, deshalb auch in Fehler nicht reinlaufe, die zu Sorgen und zu Feuerwehrproblemen werden, ne? Und die Chance habe ich nur, wenn ich mich irgendwann festlege und nicht immer jedem Trend hinterherlaufe. Und das, also ich habe dieses Wort da hingeschrieben, das hat das total bei mir getriggert, weil korrigiert mich, das ist ja genau die Erfahrung, die wir eigentlich auch in der BMMS, also mit unserem gemeinsamen Stand gemacht haben, oder?
Nicht nur BMS, würde ich sagen, sondern du sprichst uns ja so ein bisschen aus der Seele teilweise. Bodo, ich glaube, da können wir auch ein Lied von singen, oder?
Verstehe ich gar nicht. Wir waren noch die letzten 7 Jahre absolut hart auf ein Geschäft fokussiert und haben nach links und rechts nichts angefasst. Spaß beiseite. Also wir sind voll in diese Falle getappt und Stefan, du hast zu 110% recht mit dem, was du sagst. Man kann mit allem, was man so hört im Internet in Bezug auf Immobilien, erfolgreich sein. Aber man wird definitiv nicht erfolgreich sein, wenn man alles gleichzeitig macht. Das ist eine Garantie. Da entstehen einfach so große Streuverluste, wenn man versucht, neben Buy and Hold auch noch Fix und Flip, Aufteiler, Handwerkervermietung und Neubau zu machen und vielleicht noch Maklergeschäft nebenbei. Ich weiß nicht, wer sowas machen würde, Martin, aber mal angenommen, es gäbe solche Leute, die so viel auf einmal machen. Es entstehen A, Streuverluste, B, man kommt nicht in den Bereich von Economies of Scale, wo es richtig anfängt zu skalieren, die Ressourcen, die man einsetzen muss. Und C, Martin, das habe ich bei uns, also Stefan, ich habe mich da total wiedergefunden, dem, was du gesagt hast, Martin, wir haben es ja ganz oft, dass wir jetzt quasi ganz viele Projekte, die wir irgendwo mal angefangen haben, beenden müssen und ganz viele Zooms darauf verwenden, dass wir quasi ein angefangenes Projekt, wo wir jetzt schon wissen, dass wir diese Art von Geschäft nicht mehr weiterführen müssen, aber noch beenden müssen, weil wir können es ja nicht liegen lassen. So viel von unserer Kalenderzeit und Brainpower fließt also einfach nur in die Abarbeitung von Problemfällen rein, anstatt diese Brainpower und diese Kalenderpower zu nutzen, um unser eines Business oder vielleicht 2, aber wirklich nicht mehr, weiter voranzutreiben und besser zu machen. Und das ist echt schade.
Leider völlig absurd, aber wahr. Und das Spannende ist, ich erinnere mich an ein Buch, was ich dazu gelesen habe, vielleicht kennt ihr das, von Malcolm Gladwell, Outliers. Da erklärt er ja das 10.000-Stunden-Prinzip, ne? Was ich ja auch genauso sehe, dass man 10.000 Stunden mindestens investieren muss in eine Tätigkeit, um richtig gut zu werden, exzellent in dieser Tätigkeit. Und das Spannende ist, ich und ich glaube wir auch, Bodo, ich erinnere mich an unser Gespräch dazu, haben das so gesehen, dass Immobilien an sich die Tätigkeit sind, wo wir 10.000 Stunden investieren müssen. Und haben dann auch mal erkannt, dass es innerhalb dieses Spektrums ganz viele Aufgaben gibt, wo man 10.000 Stunden investieren kann. Und davor will ich auch immer alle warnen. Ne? Das heißt, Immobilien ist nicht echt Immobilien. Ja. Sondern Stefan, du hast jetzt einen Großteil aufgezählt der Möglichkeiten, aber die Aufzählung war noch lange nicht vollständig. Und ich sage auch immer, ich vergleiche das mit einer Autobahn. Ne? Man fährt auf die Autobahn, gibt ein Ziel ein und will einfach auf der Überholspur bleiben und sollte nicht jede Ausfahrt nehmen, wenn da so blinkende Las Vegas-Schilder sind, wo steht Sondervermietung und Co.
Ja, und ich würde sogar schon sagen, weil das ist ja auch so ein ganz, ganz üblicher Ansatz für viele, die uns hier auch zuhören, dass man mehr machen will mit Immobilien, was ja super ist, das ist ja ein perfekt valides Ziel, also wir stehen ja nach wie vor hinter der Immobilie, aber die fangen mit Buy and Hold an und merken, irgendwann wird vielleicht das Eigenkapital knapp nach der dritten, vierten Wohnung und dann sagt es sich so leicht, okay, dann mache ich jetzt einfach mal fix und flip zum EK generieren. So als wäre das einfach so eine Maschine, wo man auf den Knopf drückt und die spuckt dann nach Bedarf, nach ein paar Monaten einfach EK raus. Ohne zu bedenken, dass alleine schon Fix und Flip ein ganz anderes Geschäftsmodell ist, ein ganz anderes Geschäftsfeld mit neuen Anforderungen, mit neuen Strukturen, die man schaffen muss, mit neuen Risiken und da eben nicht mit Sicherheit einfach nach 6 Monaten 30% Marge rausgespuckt kommt.
Was ja nicht heißt, dass jetzt nehmen wir das Beispiel Fix und Flip oder einfach mal Immobilienhandel zur Eigenkapitalgenerierung, dass das nicht funktioniert. Das heißt auch nicht, dass man sich da nicht hinentwickeln darf, das dann irgendwann zu nutzen, um zu wachsen. Ne? Also das nicht. Aber du kannst nicht alles gleichzeitig tun.
Exakt.
Es ist so, die Tragweite dieser Entscheidungen, noch ein weiteres Thema gleichzeitig zu machen und noch eines, also dann irgendwann Nummer 3 und Nummer 4, ja, wenn man das mal die nächsten 2 Jahre durchspielt, was das mit dem eigenen Kalender, dem eigenen Fokus und all den Dingen, die wir gerade gesagt haben, ich glaube, das unterschätzt man. Das unterschätzt man im ersten Moment. Und jemand, der einen gewissen Erfahrungsschatz sich aufgebaut hat, natürlich kann der irgendwann sagen, hey, ich möchte jetzt gucken, ob dieses eine neue Thema etwas ist, das für mich möglicherweise die nächsten Jahre strategisch ein Fokus sein kann, ja. Aber du kannst es erst recht in dieser wilden Sturm- und Drang- und Wachstumsphase am Anfang, kannst du nicht alles gleichzeitig machen, weil du überhaupt noch kein Fundament hast, auf das du aufbauen kannst, sowohl was Strukturen und Mitarbeiter und Prozesse angeht, noch wirtschaftlich das Fundament irgendwie hast, noch unternehmerisch dahin gewachsen bist, das zu tun. Und also ich glaube, gerade am Anfang, alles klingt toll, alles klingt, als ob man genau das jetzt tun müsste. Und gerade am Anfang ist es richtig, erstmal das Brot- und Buttergeschäft im Zweifelsfall in aller Ruhe zu machen und bei einer Sache zu bleiben. Ne? Und nur, dass jeder mal gehört hat, also Sondervermietung war es die letzten 2, 3 Jahre. Ich würde jetzt gerade mal sagen, die aktuelle Sau ist, ich mache jetzt selber QNG-Neubau. Oder ich mache jetzt Aufteiler. Ne? Also wenn es da bei euch klingelt wie, oh, das fände ich jetzt schon ganz geil und es juckt mich. Es ist super geil.
Ja.
Aber die Frage ist, gehört es jetzt gerade zusätzlich auf euren Schreibtisch? Und was lasst ihr stattdessen sein? Und seid ihr in der Lage, diese Dinge jetzt auch wirklich kurzfristig zu beenden, damit nicht alles nur on top
kommt? Und vor allem will ich unterstreichen, denkt es zu Ende, ne? Was du gesagt hast, will ich unterstreichen. Weil auch da durften wir uns entwickeln und lernen. Weil es ist leicht, Dinge anzufangen. Ne? Also, und man muss sie aber, wie du gesagt hast, zu Ende denken, die nächsten 2, 3 Jahre zu überlegen, welche Arbeit kommt insgesamt auf mich zu. Weil der Bumerang kommt irgendwann zurück und wenn du einen wirfst, dann ist es okay, wenn du aber 5 Bumerangs wirfst, dann kriegst du die halt eigentlich mehr aufgefangen irgendwann.
Ja, und jetzt also passend zu Markus' Elternpause, es ist vergleichsweise einfach und macht auch eine Menge Spaß, ein Kind zu zeugen.
Ja.
Und einfach an sich erstmal quasi ein Kind zu bekommen, ne? Hat ein verdammt langes Ende. Ist nicht ganz so lang, aber die Dinge haben einfach ein langes Ende, die man
entscheidet. Aber das ist eine gute Parabel. Also es ist verdammt leicht, zum Notar zu gehen und eine Immobilie zu kaufen, die komplex ist, aber die dann durchzuentwickeln, kann schwierig sein.
Ja, ganz genau. Ja. Lass uns mal einmal, was ist denn, wenn wir jetzt sagen müssten, BMMS, wir haben jetzt ganz viel, also ihr auch ganz viel gelernt, getan, was ist es, worauf wir uns fokussieren? Was ist unsere Superpower, die wir besser können und in Zukunft besser machen als alle anderen?
Also ob wir sie mittlerweile besser machen als alle anderen, das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir sollten uns fokussieren auf den Standort, den wir beide sehr gut kennen. Also vor allem, weil wir ja in der Akquise sind, Martin, du und ich, also auf Mehrfamilienhäuser um Berlin herum, in den Lagen, die wir gut kennen. Und da wirklich große, effiziente Mehrfamilienhäuser mit ein wenig Entwicklungsbedarf, ohne Komplettsanierungsbedarf kaufen. Das würde ich sagen.
Aber weil ich würde auch differenzieren, weil wir können auch mehr Sanierung. Aber die Frage ist, was wir wollen, ne? Würde ich auch nochmal dazu sagen. Also was wir wollen und, glaube ich, mittlerweile immer besser können, ist eben Underrent Mehrfamilienhäuser im Speckgürtel von Berlin, wo wir die Mieten entwickeln können, im Gegenzug auch zu Sanierungsmaßnahmen am Haus.
Ja, aber wir können, Sanierung ist schon facettenreich. Also ich würde sagen, was wir wirklich gut können, ist Underrent-Objekte, die Mieten entwickeln und Wohnungen schnell sanieren und die drehen. Das können wir mittlerweile sehr gut. Aber wir haben ja keine Strukturen für eine komplette E-Sanierung, also Fassadendämmung. Wir haben keine Strukturen für Dachneubauten, für komplette Anbauten oder so. Also jetzt so, sag ich mal, so grobe, große Entwicklungsmaßnahmen. Dafür haben wir keine stabile Struktur, die dazu führt, dass wir sowas im Handumdrehen machen.
Ja, aber das, also ich habe ja gerade über Effizienz und so gesprochen, das ist genau der Punkt, ne? Also wenn uns jetzt jemand ein Haus gibt und da müssen 20 Wohnungen am Fließband auf unseren BMMS-Standard entwickelt werden, man muss Mietergespräche führen und so weiter, sowas, das ist komplett Schema F mittlerweile, ja, ne? Für uns, für euch, die es ja operativ tagtäglich dann tut, ne? Genau. Ein Haus, wo wir die energetische Substanz des Gebäudes komplett auf ein anderes Level heben müssen, wo wir die äußere Gebäudehülle und so weiter anfassen müssen, dann natürlich können wir das, aber da sind wir nicht besonders effizient drin. Das kostet unverhältnismäßig viel Zeit für die Wertschöpfung, die entsteht, ne? Und das lieber macht man dann wahrscheinlich zwei Projekte, die ein bisschen weniger Wertschöpfung vielleicht auf dieser Substanzebene erlauben, die man aber viel schneller, effizienter und so weiter hinbekommt, als sich wieder so Ewigkeitsdinge an Bord zu holen.
Ja, und auch die Wertschöpfung ist ein Thema in dem Bereich. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass die energetisch sanierungsbedürftigen Häuser günstig genug sind. Weil das haben wir jetzt ja wirklich am eigenen Leib erfahren, wie teuer so eine komplette E-Sanierung wirklich ist. Also man versenkt da Unsummen in das Haus rein, ohne dass jetzt der Mieter sofort einen spürbaren Vorteil in den Wohnverhältnissen hat. Ja, es zahlt dann weniger Heizkosten, aber das merkt er im Zweifel erst nach 2-3 Jahren.
Aber das, ne, ist verdammt spitz. Also wir hätten ja jetzt alles sagen können. Wir hätten jetzt sagen können, Aufteiler, Wohnungsflip, Fix and Flip, Maklerbusiness, Sondervermietung. Wir haben alle möglichen Dinge auch ausprobiert und alles hätte quasi die Antwort sein können. Die Antwort ist, entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser, Underrent im Speckgürtel von Berlin. Ne? Ist verdammt spitz.
Und noch große Häuser, auch das noch dazu.
Genau, eine Wohnfläche unter einem Dach und eine einfache Quadratur.
Genau. Und jetzt erfordert das eine Wahnsinnsdisziplin, wenn nächste Woche ein granatengeiles Objekt in Magdeburg auf unserem Tisch landet, zu sagen, sorry, nicht unser Profil, machen wir nicht.
Mittlerweile, glaube ich, ist die Disziplin, die dafür erforderlich ist, nicht mehr so hoch, weil wir einfach wissen, was da dran hängt. Wir haben in Magdeburg null Manpower und null Strukturen, deswegen glaube ich, aber ich weiß, was du meinst, ja. Wenn es jetzt ein Granatendeal ist, ist die Verlockung trotzdem erstmal da.
Also es ist dann nicht so, dass wir es nicht ausprobiert haben, ne? Wir hatten ja auch in Augsburg einen Aufteiler gemacht, wo wir genau das lernen durften, dass das Quatsch ist. Ja.
Genau, es gibt nichts, was ihr nicht gemacht habt die letzten Jahre.
Also, 90% haben wir
gemacht. Genau, also wie ein riesengroßer Appell, wirklich mit unglaublich vielen Stunden des Lernens erarbeitet, Blut, Schweiß und Tränen. Überlegt euch, was für euch das ist, was gerade auf eurer Agenda auf dem Fokus steht und dann macht nicht alles andere und probiert alles aus, sondern werdet da drin wirklich gut. Insbesondere, wenn ihr eher noch am Anfang der Reise steht. Ne?
Genau. Ja, würde ich unterschreiben. Wir könnten natürlich wahrscheinlich nochmal eine Stunde über das Thema reden, aber lasst uns vielleicht zum nächsten Punkt kommen. Wir haben ja noch einiges auf der Agenda. Wir kommen zu Punkt 2, Immobilienmarkt und News. Da haben wir uns ja im Vorfeld auch nochmal ein bisschen unterhalten und einige Gedanken ausgetauscht und eine Struktur gefunden. Lasst uns doch einmal einsteigen in das Thema Baugenehmigung / Fertigstellung. Wir haben ja festgehalten, ne, zumindest von den Zahlen her, Baugenehmigungen steigen wieder. Wir haben die Zahlen für 2025 jetzt auf dem Tisch. Das waren etwa 238.000 Baugenehmigungen, die erfolgt sind, die erteilt wurden. 10,8% mehr als im Vorjahr, was erstmal gut klingt. Aber wir haben uns ja auch den Vergleich gezogen, wie es eigentlich 2021 aussah. Und da waren es etwa 328.000. Wir sind also immer noch in 25 etwa 30% unter den Baugenehmigungen aus 2021.
Da kommt irgendwie was zurück. Wir haben dieses Tal durchschritten. Das haben wir hier auch im Spaziergang schon erzählt. Das spiegelt sich ja auch in den Berichten der Branche wieder, wenn man da zuhört. Vielen Zeitungs- und Presseberichten und so weiter. Also das Tal haben wir da wahrscheinlich durchschritten. Vielleicht auch, weil so meine Einschätzung, der Gesetzgeber mit diesen Förderungen, zum Beispiel dem QNG-Siegel und den Abschreibungsmöglichkeiten für Kapitalanleger schon richtige und gute Anreize gesetzt hat. Wir bauen ja selber solche Häuser und sehen einfach, wie dieser Steuervorteil auch von Käufern dann gesehen und eingeschätzt wird. Aber wir brauchen eigentlich, also je nachdem, wo man hinguckt, aber wahrscheinlich Größenordnung 400.000 neue Wohnungen im Jahr fertiggestellt. Ne? Wir sind jetzt bei 200 und was hast du gesagt? 240.000 oder sowas? Ne?
Baugenehmigung 25, genau.
Baugenehmigungen. Das ist noch immer wahnsinnig weit weg von dem, was gebraucht wird. Und daraus folgt ja eigentlich, weil die heutigen Baugenehmigungen, letztes Jahr waren es noch weniger, die Fertigstellung, das dauert was 2-3 Jahre, bis die dann fertiggestellt im Markt ankommen.
Wenn die überhaupt kommen. Also man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja eine sehr große Zahl von quasi Karteileichen an Baugenehmigungen, die nicht umgesetzt werden. Also ich glaube, die Zahl ist knapp unter 1 Million von Wohnungen, die genehmigt, aber nicht gebaut werden. Also das ist auch, nicht jede Genehmigung führt zum Bau. Und was man auch nicht vergessen darf, der Rückstand, das Defizit der letzten Jahre bleibt ja auch noch bestehen. Das wird ja fortgeschrieben.
Ja, also der Effekt quasi ist, es gibt aus Sicht der Baugenehmigungs- und Fertigstellungszahlungen keine große Erwartungshaltung, dass die nächsten 1, 2, 3 Jahre sich an dem Engpass, dem Wohnungsengpass etwas ändert. Wir haben nach wie vor einen Nachfrageüberhang, sicherlich differenziert nach Lagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich in jeder D-Lage dann jetzt alles kaufen sollte, weil quasi überall wird Wohnraum gebraucht. Ne? Leute suchen da Wohnungen, wo es Arbeitsplätze gibt, wo Lebensqualität ist, bisschen auch, wo quasi der Zuzug jetzt aus Flüchtlingsthemen und sowas hingeregelt wird. Aber an sich Lage ist schon weiterhin wichtig. Aber in den Lagen, die an sich funktionieren, wird es weiterhin einen riesen Druck geben, was wahrscheinlich die Entwicklung der Mietpreise einfach gerade genauso weitergehen lassen wird.
Ne? Wahrscheinlich. Und was noch den Effekt vielleicht verstärken kann, ist ja so in die Richtung denken, was Bodo gesagt hat, dass ja nicht alle Baugenehmigungen fertiggestellt werden. Kann ja auch sein, dass jetzt vor der Zinswende, ne, da haben ja auch viele Bauträger, Projektentwickler Grundstücke gekauft, Baugenehmigungen eingereicht, Bauanträge und Genehmigungen bekommen. Und dann kam die Zinswende, Kosten sind explodiert, Baukosten ja genauso. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass das immer noch Nachläufer ist aus der Zeit, wo viele Bauprojekte entweder gestoppt wurden oder nicht realisiert wurden, dass jetzt sozusagen dieser Effekt noch stärker wird dadurch jetzt in den nächsten 2 Jahren.
Ja, ja, ja. Okay, also das Baugenehmigungen. Nächstes Thema Kaufpreisentwicklung. Ne? Die sind an sich relativ stabil. Das ist auch der Tenor, den wir hier die letzten Male gegeben haben. Und da hat sich jetzt im großen Gesamtbild auch nichts dran geändert. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht wieder die ganze Historie der letzten Jahre aufarbeiten. Ganz spannend fand ich, wir partnern ja mit Ohne Makler, ganz tolle Plattform, um Immobilien zu vermarkten auf allen Portalen gleichzeitig. Und die haben natürlich, weil sie auf allen Portalen und all diesen Daten sitzen, einen riesen Einblick. Mit denen habt ihr ein Gespräch geführt und die haben uns ein paar Insights weitergegeben, was sie so wirklich tagesaktuell beobachten. Ne?
Genau, das war so auf die letzten 12 Monate bezogen vor allem. Natürlich haben wir auch gesprochen über die Entwicklung, aber so auf die letzten 12 Monate ist ja sehr spannend zu sehen. Sie bestätigen, dass die Kaufpreise weiterhin einen Seitwärtstrend haben. Ja, minimal sich erholend, steigend, aber eher Seitwärtstrend. Mieten im Gegensatz dazu schon deutlich mehr gestiegen sind in den letzten 12 Monaten. Das heißt, das bestätigt die Punkte, die wir gerade auch gesagt haben, ne, in Ihrer Beobachtung. Was aber auch spannend ist, ist, dass wieder kürzere Vermarktungsdauern zu beobachten sind. Das heißt, die Immobilien gehen schneller weg, kann man sagen, lapidar. Sie bleiben nicht mehr so lange im Regal liegen wie vorher, zum Beispiel 2024, in den letzten 12 Monaten sind sie etwa um 30% schneller weggegangen als noch im Vorjahr. Was ja auch zeigt, dass der Markt sich wieder erholt hat und erholt.
Das ist total interessant, weil das ist jetzt auch wirklich das Neue, finde ich, als Information. Das übersieht man nämlich schnell. Als die Zinswende kam, sind ja die Preise auf den Portalen, das sind ja Angebotspreise und keine Verkaufspreise, ne, sind ja gar nicht so weit runtergegangen, weil die ganzen Verkäufer noch immer die alten Preise haben wollten. Was aber stattdessen passiert ist, es wurden immer mehr Immobilien, weil die sich einfach nicht verkauft haben zu den Preisen. Also die Vermarktungsdauer ist einfach total hochgegangen, ne? Also die Vermarktungsdauer ist eigentlich das, was erstmal sensibler reagiert, schneller reagiert. Ja. Und jetzt sehen wir, die Kaufpreise gehen seitwärts. Ja, das sind immer noch Angebotspreise. Jetzt könnten wir immer noch sagen, ja, aber da wird immer noch Granaten viel verhandelt und in Wirklichkeit werden die alle viel günstiger verkauft. Aber die Vermarktungsdauern gehen runter. Das spricht dafür, dass deutlich mehr diese Preise auch auf ein auf eine Nachfrage treffen, und dass wahrscheinlich quasi auch die realen Kaufpreise eher sich wieder diesem Angebotsniveau dort annähern. Und in Summe einfach, also was das sagt, ist, dieser Käufermarkt, also die Käufer kehren zurück. Ne? Mit jedem Monat wird das wieder mehr, was an echter Kaufnachfrage, die auch wirklich nachhaltig zum Notar geht, dann auf dieses Angebot trifft. So. Dieser Markt, dem wird jeden Monat wieder ein Stückchen mehr Leben eingehaucht, der ja vor zweieinhalb Jahren wirklich, wirklich zum Erliegen gekommen ist. Und das ist, glaube ich, ist auch nicht ganz neu, aber das darf man zur Kenntnis nehmen. Da ist diese Talsohle sicherlich durchschritten. Und jetzt ist mit Sicherheit noch eine sehr geile Zeit, Immobilien zu kaufen, weil heute noch wieder mit jemandem gesprochen, der meinte, ich kaufe gerade wieder eine Immobilie zu Preisen von vor 2 Jahren. Ne? Also richtig toll verhandelt und sowas. Noch geht das, ne? Aber das wird jetzt nicht leichter, die nächsten 12 Jahre wahrscheinlich, Leute zu finden, die noch so richtig krass mit sich verhandeln lassen. Ne? Wahrscheinlich ist das gerade.
Das macht ja auch absolut Sinn vor dem Hintergrund des vorhin besprochenen Wohnraummangels. Also wenn die Wohnung einfach ein knappes Gut ist und auch immer knapper wird vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung, dann muss das ja früher oder später auch an den Preisen wieder ankommen. Verbunden mit der Inflation der letzten Jahre. Wir hatten ja so einen interessanten gegenläufigen Trend mit der Immobilie. Also Immobilie war ja eines der wenigen Produkte, die in den vergangenen Jahren runtergegangen ist von den Preisen. Alles andere ist ja massiv gestiegen. Also überlegt mal, für wie viel man einen Döner vor 10 Jahren kaufen konnte. Das waren vielleicht 3,50 €. Heute muss man dafür 8 € bezahlen. Und ähnlich ist es ja mit allgemeinen Einkäufen, Energiepreisen und sonstigem. Nur die Immobilie ist erstmal gegenläufig wegen der Zinssensitivität runtergegangen. Und so. Aber früher oder später muss sich doch die allgemeine Preisentwicklung und auch die Gehaltsentwicklung, die ist ja auch mitgegangen und damit die höhere Kaufkraft der potenziellen Käufer, niederschlagen auf den Immobilienpreisen, die doch wieder dadurch gestützt werden müssen.
Ja. Ja, also das heißt, zu erwarten ist eigentlich, dass das der Verhandlungsspielraum wahrscheinlich eher geringer wird, solange ich nicht wirklich off-market besondere Zugänge habe, ne? Was, also kann man sich erarbeiten. Also natürlich kann man in jeder Marktphase Immobilien finden, die sich toll verhandeln lassen und die grandiose Renditen haben. Aber diese Phase, wo bei jeder Immobilie am Ende wahrscheinlich 20-30% oder sogar noch mehr Abschlag zum Angebotspreis möglich war, die nähert sich wahrscheinlich mit gutem Recht dem Ende. Einfach weil das, und das ist ja auch eine gesunde Marktphase, wenn sich das dann immer wieder die Waage hält, oder?
Ja, gleichwohl, Stefan, möchte ich nicht, dass hier jetzt für unsere Zuhörer die Message entsteht, dass die Verhandlungsspielräume enger werden. Weil, also einen Punkt möchte ich machen, Martin, den wir vor allem mit größter Frustration immer wieder erleben, aus Verkäufersicht. Wir sind ja auch noch häufig im Verkauf mit Immobilien. Und es gibt wenig, das frustrierender für uns ist, dass wir uns Zeit nehmen, mit Leuten Immobilien besichtigen, mit denen die Immobilie besprechen, die sich offensichtlich für diese Immobilie als in ihr Ankaufsprofil passend interessieren und dann einfach absagen, ohne ein Gegenangebot. Das finde ich so schade. Also man kriegt den Eindruck, dass die meisten Marktteilnehmer das Gefühl haben, die Immobilienpreise sind irgendwie gesetzlich festgelegt. Und entweder man nimmt die Immobilie zu dem Preis, wie er bei ImmoScout oder vom Makler inseriert bekommt, oder man sagt einfach ab. Aber das ist schade. Also bitte, bitte an alle Zuschauer, verhandelt. Seid diejenigen Käufer, die einen Angebotspreis legen und sei es 20-25% unter dem inserierten Preis. Woher wisst ihr denn, ob ihr nicht gerade auf den Verkäufer trefft, der schnell verkaufen will und das nicht in den Preisen inserieren will?
Und der Punkt ist, das bringen wir bei Immocation genau das bei, ne? Weil die Frage ist mal, wie man es macht, ob du jetzt eine E-Mail schreibst oder einen sauberen Prozess dahinter hast. Weil wenn man hört 25%, da werden jetzt viele denken und schreiben, nee, das ist ja völlig absurd, da würde ich gar nicht mehr mit dir reden wollen, wenn du das machst. Aber du machst ja nicht einfach so, ne? Irgendwie per E-Mail oder WhatsApp, sondern in einer sehr guten Form, wo das schon eben nicht frech wirkt, sondern seriös im Prozess eingebettet ist. Und wenn man das nicht nur einmal macht, sondern eben häufiger, dann kommt es zum Erfolg in der Krise. Und ich wollte noch zu dem Punkt sagen, weil es war auch spannend aus dem Gespräch mit Ohne Makler. Neubau ist auch spannend. Was Sie beobachten, ist, dass es einen deutlichen Trend gibt zu mehr Zimmer auf weniger Wohnfläche, was ja auch irgendwo logisch ist, weil die Baukosten sind gestiegen, die Zinsen sind gestiegen und Leute suchen eben, haben wir eben festgehalten, und Zimmer und nicht Wohnfläche. Das heißt, wir haben Interessenten am Markt und sie suchen vor allem nach guten Grundrissen, nach Anzahl von Zimmern und nicht nach Wohnfläche. Und das hat sich im Neubausektor laut Ohne Makler auch in den Zahlen wiedergefunden. Also mehr Zimmer auf weniger Wohnfläche.
Ja, weil Leute haben, das haben wir auch schon ganz oft erzählt, ne? Leute haben ein Monatsbudget in Euro, das sie sich leisten können. Und sie haben aus ihrer Familien- und Arbeitssituation einen Bedarf in Anzahl Zimmern, den sie brauchen. Und daraus ergibt sich dann halt irgendwann einfach, dass das meistens Wohnungen mit einer bestimmten Quadratmetergröße und so weiter sind. Aber das ist alles, das ergibt sich daraus, ne? Und also wie krass dieser Effekt ist und wie man das auch nutzen kann, vielleicht die Anekdote wollt ihr die mal einmal teilen. Ihr habt das gerade bei einer Wohnung gehabt in der Vermietung, ne, bei uns im Bestand.
Ja, absolut. Also in der Stadt, im Berliner Speckgürtel hatten wir eine Wohnung, die hat etwas über 100 Quadratmeter Größe, was schon eine große Wohnung ist, was aber nicht unbedingt schlecht ist, weil es gibt ja den Bedarf nach größeren Wohnungen. So. Und die hatte im Ausgangszustand, hatte die vier Zimmer. Eins davon war sehr groß. Und wir haben diese etwa 2 Monate in der Vermietung gehabt, was ungewöhnlich für die Lage ist, weil die eigentlich sehr gut ist. Und wir waren nicht übermäßig teuer. Wir haben die zunächst inseriert für 12 Euro den Quadratmeter, was in etwa dem Marktdurchschnitt entspricht. Haben die nicht mal annähernd wegbekommen, also gab nicht mal wirklich nennenswert Interesse. Sind dann mit dem Preis auf 11 runtergegangen. Da kam mehr Interesse, aber vor Ort hat sich wirklich sehr schnell herauskristallisiert, dass die Leute, die diesen absoluten Mietpreis, und zwar warmen Mietpreis, bezahlen, bereit sind, das fünfte Zimmer suchen und dort schmerzlichst vermissen. Mhm. Also haben wir als Testballon mit den Leuten, bevor wir es umgesetzt haben, darüber gesprochen, was wäre denn, wenn wir jetzt diesen einen Raum, der so groß ist, unterteilen in 2 Räume. Dann haben sie 5 Zimmer. Der eine Raum war 22 Quem groß, also abzüglich 1 Quadratmeter für den Zwischenflur, 11 und 10 Quadratmeter, immer noch ausreichend für kleinere Kinderzimmer. Ja. Und sofort war die Wohnung vermietet für 12,50 Euro. Also quasi, wenn man so will, mindestens 1,50, vielleicht sogar 2 Euro mehr den Quadratmeter nur durch das fünfte Zimmer.
Ja, und möglicher und dadurch wahrscheinlich auch ein Grundriss hergestellt, der am Markt weniger häufig zu finden ist, was vielleicht eher wieder zu einer höheren Bindung über die Zeitachse mit Mietern führt, ne? Dass man weniger Wechsel hat und so, weil gibt es nicht so viele Alternativen. Und also macht voll Sinn, ne? Also wer jetzt gerade quasi der Mieter, der 2 Kinder hat und die wohnen im Moment noch in einem gemeinsamen Zimmer, kommen jetzt aber in ein Alter, wo es wirklich toll wäre, wenn sie getrennte Zimmer hätten, der sucht nicht nach einem doppelt so großen Wohnzimmer, der braucht halt ein weiteres Kinderzimmer. So, ne? Richtig. Und das finde ich, darf man mitnehmen, weil das ist ein toller Hebel, quasi auf höhere Quadratmetermieten zu kommen mit ansonsten eigentlich der gleichen Wohnung. Mal Mietpreisbremse und Co. natürlich trotzdem gesetzt, aber es ist wirklich spannend, das zu nutzen.
Im Bestand ist das ein Hebel zur Optimierung, aber wichtig auch für die Akquise sollte das mit in den Fokus rücken, dass man nicht nur auf Preise und Quadratmeterpreise achtet, sondern dass man auch auf das Verhältnis von Zimmeranzahl zu Quadratmetern schaut. Und im Regelfall, in den meisten Wohnlagen in Deutschland, wird eine 3-Zimmer-Wohnung auf 60 Quadratmetern immer vorzugswürdig sein gegenüber einer 2-Zimmer-Wohnung auf 60 Quem als Beispiel.
Und jetzt gepaart mit einer auch wichtigen Erkenntnis von Ohne Makler wird es noch spannender, denn sie haben festgestellt, was auch irgendwo logisch ist, aber auch jetzt beweisbar, dass Angebote, die mindestens 2 bis 3 Monate online sind, deutlich stärker verhandelt werden können. Ne? Das ist auch logisch, wenn es länger am Markt ist, dann ist die Verhandlungsbereitschaft höher. Und wenn man jetzt bei Immometrika, das mache ich auch mit Teilnehmern als Coach, ne, häufig, reingeht und zum Beispiel sich Angebote anschaut und filtert nach Angebotsdauer und dann eben das Verhältnis sich anschaut zwischen Wohnfläche und Zimmern, dann kann man wirklich sehr effizient und gut in die Akquise gehen. Da findest du die Angebote, die lange online sind, mit vielen Zimmern auf möglichst effizienter Wohnflächenaufteilung. Ja. Und da gehst du besichtigen.
Das sind super interessante Immobilien. Ne? Okay, zurück zur Marktfaser News. Kurzer Ausflug in Akquise-Hacks war das. Inflation ist stabil, ne? haben wir uns nochmal angeguckt vorher. Irgendwo rund um 2%, jetzt auch schon ein paar Monate. Das ist an sich jetzt nicht groß was Neues. Ne? Jetzt würden wir das eigentlich abtun und sagen, mein Gott, da bewegt sich nicht viel. Da bewegt sich auch an den Zinsen eigentlich jetzt nicht besonders viel. Aber wir haben jetzt einen Krieg im nahen Mittleren Osten, Angriffskrieg USA, Israel gegen den Iran, einen sehr, sehr großen Ölstaat, da das ganze Gebiet der ölexportierenden Länder ist da zumindest mal irgendwie von betroffen, was die Schifffahrtswege und so weiter angeht. Und da darf man sich ja schon die Frage stellen, was macht das jetzt? Und du, Martin, hast da auch eine Stimme zu mitgebracht, die das, glaube ich, ein bisschen auf den Punkt bringt. Ne?
Ja, genau. Wir haben ja hier ein spannendes Zitat gefunden von Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyt-Gruppe, der gesagt hat, wir befinden uns momentan in einem Zinszwischentief, doch die durch den Konflikt im Iran ausgelösten Inflationssorgen und die drohenden Energiepreissteigerungen treiben die Renditen der Staatsanleihen. Dadurch werden auch die Bauzinsen steigen. Mein Rat, wer eine Immobilie gefunden hat, sollte die Finanzierung jetzt fixieren und nicht auf weitere Rückgänge spekulieren.
Ja, und jetzt, wir haben uns gerade im Vorfeld darüber unterhalten, ich bin immer sehr vorsichtig, was dieses ganze Zinsprognose-Thema angeht. Also natürlich ist das leicht, jetzt da irgendwie einen Zusammenhang herzustellen und zu sagen, Energiepreise, das war ja auch ein bisschen damals mit der, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, auch mit Auslöser der Inflation, nicht nur, aber mit ein bisschen Treiber der Inflation, kann schnell wieder zu einer Inflation führen, kann wieder zu einer Reaktion der Zentralbanken mit steigenden Zinsen führen, was dann natürlich über diesen Weg, es gibt auch andere Mechanismen, aber über diesen Weg einen Einfluss auf die Bauzinsen haben könnte. Aber diese Zusammenhänge sind so kompliziert und da spielen so viele Dinge rein, die wir mit Sicherheit jetzt alle hier nicht abschließend gerade verstehen und die auch nicht alle so offensichtlich und einfach darzulegen sind, wie das, was ich jetzt gerade skizziert habe. Ich wäre sehr, sehr vorsichtig einfach mit jeder Art von Prognose. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen, ich persönlich, dass wir jetzt in 4 Wochen auf einmal 2% höhere Zinsen haben. Ich halte das aber auch nicht für ausgeschlossen. Genauso wie ich jetzt nicht erwarten würde, dass jetzt kurzfristig eine Zinssenkung kommt, um da irgendwie die Wirtschaft zu stabilisieren oder so weiter. Ich würde mich wieder strategisch so aufstellen, dass es mir mehr oder weniger am besten egal ist. Das heißt, ich schaue, dass ich tolle Immobilien finde, die es in jeder Marktphase gibt, die es mit Sicherheit jetzt gerade zu kaufen gibt, die zu den Zinsen passen, die wir jetzt gerade haben. Und dass ich mir diese Zinsen dann langfristig sichere, nicht variabel finanziere, also am besten auf 15, 20 Jahre mir die sichere. Und dann ist es mir am Ende mehr oder weniger egal, was da passiert. Aber ich würde nicht darauf spekulieren. Jetzt weiß ich, also einer von euch hat da eine ähnliche Meinung, einer von euch glaubt schon eher an Vorhersagen, richtig?
Nee, nicht an Vorhersagen, nur an Meinungsaustausch. Aber ich finde den Kontext sehr wichtig, den du sagst. Ne? Ist alles natürlich Glaskugel, was wir machen. Was ich aber schon sagen würde, ist, ich meine, wenn das Video ausgestrahlt wird, dann gab es schon die nächste EZB-Entscheidung, die jetzt beim Aufnahmezeitpunkt in wenigen Tagen sein wird. Und so, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, logischerweise, dass die EZB jetzt die Zinsen erhöhen wird, den Leitzins, worauf die Banken natürlich auch wieder reagieren werden, wobei man sagen könnte, das ist jetzt schon eingepreist, ne? Auch in der Zinsdarstellung. Aber was jetzt hier der Herr Utrecht, der Vorstandsvorsitzende, hier zitiert hat, gesagt hat, das finde ich halt einmal wichtig, ne? Dass man jetzt schon einfach die laufenden Deals, die man jetzt hat, einfach in trockenen Tücher bringt. Vielleicht mit noch mehr Druck, Nachdruck, als man sonst vielleicht haben würde bei manchen Banken, die einfach lange brauchen in der Bewertung. Das würde ich nur daraus ableiten, ne? Dass man einfach mit mehr Nachdruck hinterhergeht bei der Finanzierung und ja, langfristig Zinsen fixiert, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr hinterher ist jetzt in den nächsten Wochen als vielleicht in den letzten Monaten.
Ja, also Stefan, ich fühle mich ein bisschen wieder in dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist zu keiner Marktphase jemals richtig gewesen zu sagen, ich warte mit dem Kauf meiner Immobilie darauf, dass der Markt, egal ob es der Zinsmarkt oder der Immobilienmarkt oder der Mietmarkt, was auch immer, besser wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als vernünftige Entscheidungsmaxime zu irgendeinem Zeitpunkt in der Gegenwart, das ist wichtig. Rückblickend sind alle immer schlauer. Und rückblickend kann dir jeder immer für die letzten 5 Jahre die perfekten Kaufzeitpunkte geben. Rückblickend ist nichts wert. Ne? Frage ist, was ist im gegenwärtigen Zeitpunkt? Und ich kann mir nicht vorstellen, wann es jemals besser sein kann, zu sagen, ich warte 2 Jahre, bis die Preise da sind, wo ich sie gerne hätte, anstatt heute zu kaufen. Natürlich nicht gehetzt und nicht auf die Schnelle und mit Torschlusspanik, sondern als Ergebnis einer vernünftigen Marktrecherche und eingebettet in eine gesunde Allgemeinbildung zum Thema Immobilie, sodass man eine vernünftige Entscheidung trifft und im Optimalfall einen für den aktuellen Markt guten Deal macht. Das ist klar. Aber wenn man das macht und, wie du sagst, Stefan, da sind wir alle 4 immer in einem Boot, wir fühlen uns am wohlsten mit 20 Jahren Zinsbindung. Wenn man das dann auch noch hat, dann kann es einem eigentlich herzlich egal sein, um wie viel Prozentpunkte jetzt der Zins, der Ölpreis oder der allgemeine Verbraucherpreisindex hoch oder runter geht.
Ja, ja. Seid nur vorsichtig. Und das ist aber auch wieder nicht jetzt tagesgetrieben von irgendwie Iran-Krieg, sondern seid vorsichtig mit variablen Finanzierungen, wenn ihr nicht ganz, ganz große wirtschaftliche Reserven habt, auf die ihr zurückgreifen könnt. Na, das kann einfach richtig nach hinten losgehen.
Das Immocation Festival lebt von der Community und genau deshalb brauchen wir dich und wir suchen dich sozusagen. Wir stellen gerade das Aussteller-Line-Up für 2026 zusammen und suchen Unternehmen, die Immobilieninvestoren wirklich weiterbringen. Also vielleicht arbeitest du selbst mit einem Anbieter zusammen, den du uneingeschränkt empfehlen kannst oder hast ein eigenes Unternehmen, das perfekt zur Immocation-Zielgruppe passt. Beim Festival treffen über 6000 aktive Investoren auf ausgewählte Partner und genau diese Qualität macht den Unterschied. Deshalb schick uns deine Empfehlung oder melde dich direkt bei uns unter immocation.de/Aussteller. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass beim Festival genau die richtigen Unternehmen vor Ort sind.
Genau. Gut, wir sind fertig und
next one.
Ich würde sagen, wir haben jetzt noch zum Abschluss dieses Segments Immobilienmarkt 2 Schmankerl, die natürlich Bodos Herz höher schlagen lassen.
Rechte Paragraphen zu tun, hoffe ich.
Genau. Ich weiß nicht, woran du gedacht hast, aber genau, lass uns doch zum einen sprechen über den aktuellen Stand zum Gesetzesentwurf des Mieterschutzgesetzes. Dazu haben wir auch schon ein ausführliches Video aufgenommen. Wir wollen das nicht wieder kauen. Aber Bodo, was würdest du sagen, vielleicht kurz zusammenfassend und deine Einschätzung?
Ja, das Thema Mieterschutz ist ja immer wieder ein, also quasi in jeder Legislaturperiode und quasi in jedem Jahr ein aktuelles, weil es natürlich getrieben durch die höheren Mietpreise bei nicht gleichermaßen steigenden Gehältern, vor allem in den Großstadtlagen. Also Politik ist nachvollziehbar. So, und die Sau, die dieses Jahr durchs Dorf getrieben wird, ist ein Gesetzesentwurf des Justizministeriums von Anfang Februar. Dieses Gesetz wird in den Medien, also alles, was mit Mieterschutz zu tun hat, wird in den Medien immer sehr breit getreten und in der Regel wird dort immer von deutlich schärferen Konsequenzen für Vermieter gesprochen, als es tatsächlich der Fall ist. Also, um es runterzubrechen auf die wesentlichen Aspekte, die geregelt werden sollen, ist eigentlich nur eine klarere Vorgabe, was an Miete zusätzlich möglich ist bei Möblierung. Es soll der vorübergehende Gebrauch geregelt werden. Damit will man einem Trend begegnen, dass vor allem in Großstädten immer mehr Wohnraum nur kurz und möbliert angeboten wird. Und es soll eine, und das finde ich ein bisschen schade, weil das wirklich so eine Reaktion aus einem punktuellen Problem der letzten 2 Jahre ist. Die Indexmieterhöhung soll gekappt werden auf 3,5% per annum. Also quasi bislang war die Indexmiete ja immer von uns auch sehr gern gesehenes Tool, um sich gegen Inflation abzusichern. Also die Idee dahinter ist ja, die allgemeine Verbraucherpreise steigen, in der Regel damit ja auch Gehälter. Also alles wird teurer, aber die Miete ist gefixt, weil man ja einen Mieter hat, der geschützt wird vor Wohnraumverlust. Das ist ja in Ordnung, aber das Gesetz gibt ja einem die Möglichkeit, dagegen sich zumindest zu schützen im Hinblick auf die Mietentwicklung. So, und das wird jetzt quasi gekappt auf 3,5%, also im Prinzip eine Hyperinflation soll nicht den Mieter treffen, sondern ja, zu einem großen Teil dann den Vermieter. Finde ich ein bisschen schade, wenn das kommt, ist aber immer noch okay. Ich finde, die Indexmiete wird dadurch nicht obsolet. Man kann auch mit 3,5% gut arbeiten. Zwei Kleinigkeiten, die das Gesetz noch mitbringen soll, ist zum einen verstärkter Kündigungsschutz des Mieters bei Nichtzahlung. Bislang war es so, dass wenn der Mieter nach Eingang einer Kündigung nicht gezahlt hat, nach 2 Monaten Zahlungsverzug kann er gekündigt werden, außerordentlich auch, kann die außerordentliche Kündigung geheilt werden, die ordentliche aber nicht. Das hat der BGH immer wieder betont. Also quasi der Vermieter kann einen Mieter nicht sofort kündigen, aber mit der gesetzlichen Frist. So, und diese Schonfristzahlung, wie man sie nennt, für die außerordentliche Kündigung soll jetzt auch auf die ordentliche ausgestreckt werden. Also im Prinzip, der Mieter hat einen Schuss frei insgesamt im Hinblick auf Nichtzahlung und den damit zusammenhängenden Wohnungsverlust. So, okay, kein großer Schmerz. Jeder hat im Regelfall eine zweite Chance verdient. Ist auch keine große Anpassung so. Ja, und fünftens, Modernisierungsumlagen sollen etwas vereinfacht werden, beziehungsweise das vereinfachte Verfahren soll ausgedehnt werden. Die Maßnahmen, die 20.000 Euro statt nur 10.000 Euro betragen, sollen jetzt auch im vereinfachten Verfahren möglich sein. Martin, wir haben dazu auch in einem Video etwas ausführlicher gesprochen zu diesen Punkten. Also alles in allem eher ein Sturm im Wasserglas als wirklich eine massive Umwälzung des Mietrechts.
Also das ist, was das nicht ist, das ist kein bundesweiter Mietendeckel.
Ne? Nein.
Was da nicht drinsteht, ist eine drastische Verschärfung des Mietwucherparagraphen und irgendwie da gibt's ja so subjektive Tatbestandmerkmale, haben wir mal irgendwo ausgebreitet. Also es gäbe ja ganz andere Dinge, die viel massivere Eingriffe wären. Ich sage jetzt nicht, dass die alle nicht mehr diskutiert werden und nicht kommen und so weiter und so fort, aber die sind jetzt erstmal nicht Teil davon. Ich glaube, was das ja wirklich tun wird, ist, also das Vermeintliche ja immer schon nicht in Ordnung, ne? Aber das vermeintliche Umgehen der Mietpreisbremse mit irgendwelchen absurden Möblierungslösungen, wo man dann 2 IKEA-Stühle quasi in die Ecke stellt oder in den Keller stellt, das wird so wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr funktionieren.
Ja, ne? Das hat aber auch bisher nicht funktioniert. Also das Gesetz ändert dadurch nichts Substanzielles. Es gab niemals einen Freifahrtschein für den Vermieter, der die Wohnung selbst nicht nur mit 2 IKEA-Schränken, sondern mit Vollmöblierung vollstellt, dass er damit dann frei ist von der Mietpreisbremse. Nein, es war immer anerkannt, dass der Vermieter dadurch nur einen Zuschlag zur an sich zulässigen Miete nehmen darf. Was bisher nicht geregelt war, ist, wie hoch dieser Zuschlag sein darf. Das haben bislang die Gerichte entscheiden müssen. Leider nimmt sich das Gesetz die Chance, da auch Flagge zu zeigen und eine konkrete Zahl oder einen konkreten Prozentsatz niederzulegen, sondern beschränkt sich mit der Aussage, es muss ein angemessener Wert sein. Leider aber enthält dieser einen Cap für den Vermieter, nämlich auf maximal 5% der für den Wohnraum an sich vereinbarten Netto-Kaltmiete.
Okay, und damit ist über die Möblierung das schrumpft ja dramatisch zusammen, weil ich muss ja auch ernsthaft die Möbel dann kaufen, die auch einen Gegenwert, also das ist keine Möglichkeit mehr, irgendwelche großen Zusatzrenditen zu erwirtschaften. Ne?
Also schon marktfaktisch ja, im Hinblick auf rechtliche Sicherheit, im Hinblick auf die Mietpreisbremse nein.
Genau. Ja, genau. Und aber das muss ja der Maßstab erstmal für die Beurteilung sein. Indexmiete, wie du gesagt hast, das hat jetzt, also ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen Populismus, ne? Das macht ehrlicherweise nicht besonders viel aus. Also 3,5%, mal die letzten 20 Jahre rückwirkend, hätten im Großen und Ganzen dafür gesorgt, dass man mehr oder weniger da den Verbraucherpreisindex dann doch als Mieterhöhung bekommt. Das hätte nur ganz selten, in ganz wenigen Phasen, hätte es überhaupt mal dazu geführt, dass dieses Cap irgendeinen Einfluss gehabt hätte. Ich finde es auch nicht fair. Ich finde es nicht richtig, weil warum? Also man sagt ja gleichzeitig auch zu, wenn es 0% Verbraucherpreisindexerhöhung gibt, kriege ich auch 0% mehr Miete. Ne? Zum Beispiel auch, wenn die Marktmiete vielleicht trotzdem gestiegen ist. Ne? Also der Vermieter wird ja genauso an der Kandare gehalten, wenn die Entwicklung nicht besonders rosig ist. Warum muss man das jetzt oben abschneiden? Also ich empfinde das nicht als fair. Es ist für mich auch nicht in sich konsistent. Ich verstehe, warum das gut klingt. Warum man das gerne erklären möchte, dass man die Mieter vor allzu großen Höhen schützt. Und ich glaube, wirtschaftlich ist es eigentlich kein Problem. Also mich hält das nicht davon ab, in den Situationen, wo ich in der Vergangenheit Indexmietverträge abgeschlossen habe, das wahrscheinlich auch in der Zukunft zu tun. Weil was bleibt es? Sie sind schön einfach. Es gibt kaum eine Art, wie man Mieterhöhung so simpel mit einem kleinen Schreiben im Jahr irgendwie sauber erledigt hat und so weiter. Und ja, ändert eigentlich nicht viel. Ne?
Genau, und subsumierend finde ich halt entspannt einfach, weil in den Medien habe ich häufig wahrgenommen, irgendwie alle Schlupflöcher werden geschlossen, ne? Und das ist jetzt eben Quatsch. Also Bodo hat ja klargestellt, es gab diese Schlupflöcher zum großen Teil vorher auch schon nicht. Das wird ja nur jetzt einfach präzisiert und auch klargestellt, womit man arbeiten kann als Vermieter auch. Ne? Also kann man auch positiv sehen.
Ja, tatsächlich enthält es auch eine begrüßenswerte Präzisierung, nämlich im Bereich Kurzzeitvermietung. Weil das ist tatsächlich, also wenn man von Schlupflöchern sprechen will, dann war Kurzzeitvermietung oder wie es das Gesetz nennt, vorübergehender Gebrauch eine Möglichkeit, sich vor der Mietpreisbremse wegzuducken. Der vorübergehende Gebrauch wurde natürlich viel zu extensiv wahrgenommen. Da dachte man, oder man denkt allgemein, man legt dem Mieter einen Einjahres- oder Zweijahres-Mietvertrag vor und ist dann raus. So einfach ist es nicht. Vorübergehender Gebrauch hat zwei Elemente, eine kurze Zeitdauer und einen konkreten Gebrauchszweck des Mieters, der sich auf kurze Verweildauer beschränkt. Also klassischerweise im Praktikum, Monteursgebrauch oder was auch immer, was kurzzeitig ist. So. Und das, selbst das will das Gesetz nicht schließen. Das Gesetz präzisiert lediglich die Zeitdauer und sagt, ab über 6 Monaten ist es in der Regel kein vorübergehender Gebrauch mehr. Und das finde ich gut, weil das diese Grenze, die war bislang auch den Gerichten überantwortet und die haben teilweise komplett divergierend entschieden. Also da gab es eine breite Range der Zeitdauer, bis wohin man noch im vorübergehenden Gebrauch ist und ab wann ist man in der normalen Vermietung. Und ich finde das hier wirklich eine begrüßenswerte Vorgabe, dass man sagt, im Regelfall ist es ab 6 Monaten eben nicht mehr vorübergehend, davor schon. Aber Achtung, Vorsicht, das ist jetzt kein Freifahrtschein und einfach den Mietern 6-Monats-Verträge vorzulegen. Nein, auch der Gebrauchszweck vom Mieter, der muss im Vorfeld immer noch von ihm kommuniziert werden. Also man kann es dem Mieter nicht aufzwingen, diese kurze Zeitdauer.
Ach, ich finde immer wieder schön deine Leidenschaft für solche Themen.
Also wir haben noch eins, Bodo, du darfst nur in Paragraphen bleiben. Das Gebäudeenergiegesetz, ehemals Habecks Heizungshammer, macht eine große Rolle rückwärts, stand im Koalitionsvertrag, dass man das abschaffen möchte. Kannst du einmal kurz die Summary geben, was ist entschieden worden?
Ja, also im Großen und Ganzen ist eine komplette Rolle rückwärts, würde ich darin vielleicht nicht sehen, aber sage ich mal eine Entspannung, jedenfalls keine Verschärfung, so wie es am Anfang der Dekade befürchtet wurde, dass es für uns Vermieter immer schwieriger wird, CO2-nicht-neutrale Heizungssysteme und ja, wenig energieeffiziente Gebäude zu haben und zu betreiben. Also es gab zwar keinen Sanierungszwang, den gab es bisher auch nicht, aber das GEG 224 hatte ja die Pflicht drin, dass man beim Austausch von Heizungen grundsätzlich eine Heizung einbauen muss, die mindestens 65% aus erneuerbaren Energien sich speist. So. Und das war ja für einige Häuser wirklich eine Herausforderung. Wie wir alle wissen, ist ein ungedämmter Altbau nicht so einfach auf Wärmepumpen oder Ähnliches umrüstbar gewesen. Es gab hier noch Ausnahmen, teilweise bis 2026 oder 2028 für den Fall, dass es keine sogenannte kommunale Wärmeplanung gibt. Also man wollte den Kommunen erstmal den Vorrang geben und zu überlegen, ob man nicht ein zentrales Wärmenetz schafft oder ausbaut. Das soll jetzt quasi erleichtert bzw. gestrichen werden. Also die Technologieoffenheit soll einfach gestärkt werden und dem Vermieter die Entscheidungshoheit wieder übertragen werden, welches Heizungssystem er einbaut. Nichtsdestotrotz, Anreize sollen trotzdem bestehen bleiben für energieeffiziente Heizungssysteme. So soll es ab dem 01.01.29, meine ich, so eine Art CO2-Treppe geben. Also es muss dann nach und nach ein immer größerer Anteil des Inputs, also Gas oder Öl, wenn man damit heizen will, aus Bioquellen kommen, also Bioquas oder Bioöl sein. Aber alles in allem eher eine Entspannung als eine Verschärfung in diesem heiß diskutierten Bereich.
Ich würde jetzt, also lass uns jetzt nicht super ins Detail gehen, ganz hörenswert fand ich die Summary zu dem Thema bei im Podcast Lage der Nation, die so ein bisschen mehr reingegangen sind in die Mietersicht. Also ich glaube, ist schon wichtig, die Perspektive einmal einzunehmen als Eigentümer, als Vermieter, als Investor. Was passiert denn mit den Nebenkosten, bei welcher Technologie, auf die ich jetzt setze? Nicht die nächsten 3 Jahre, sondern die nächsten 10 oder 20 Jahre. Weil wenn ich da jetzt irgendwas mache, was erstmal günstig in der Anschaffung ist, aber mittel- bis langfristig zu deutlich höheren Nebenkosten für die Heizung und so weiter führt, über CO2-Bepreisung, über höhere Kosten für Biogasanteile, die irgendwann Pflicht sind und so weiter und so fort, das schlägt irgendwann auf die Kaltmiete nieder, die ich bekomme. Ne? Also ich kann nicht irgendwann die doppelten Nebenkosten für meine Wohnung verlangen und glauben, ich kriege dieselbe Kaltmiete. Am Ende, ganz am Ende, auch wenn sie umlegbar sind, zahle ich es mit meiner Rendite.
Und ja, natürlich. Der Mieter hat ja immer ein Warmbudget.
Und es ist nicht immer der Wohnungsmarkt so angespannt wie jetzt. Es ist nicht immer friss oder stirb, egal was die Nebenkosten sind. Da gibt es irgendwann in den nächsten 20 Jahren Zeiten, da haben Mieter Auswahl und da spielen Nebenkosten eine Rolle. Und ich würde immer überlegen, was ist die zukunftsträchtige, richtige Technologie und nicht nur das ist, was jetzt 2000 Euro günstiger beim Tausch vom Heizungssystem. Ja. Ne? Glaube ich. Die Warnung gehört da immerhin.
Ne? Wenn ich noch eine Empfehlung für unsere Zuhörer hier mitgeben darf, also ganz klar, also klarstes oder wichtigstes Credo für mich wäre Augen auf bei der Akquise schon. Ich finde es auf jeden Fall aktuell deutlich entspannter im Hinblick auf genau diesen Punkt, also Energieeffizienz und damit einhergehend hohe Nebenkosten, dass man eher sich auf Häuser und Wohnungen fokussiert, die in einem soliden energetischen Zustand sich befinden. Dazu gehört nicht nur, dass sie gedämmt sind. Dazu gehören auch so Detailfragen, wie ist das Haus freistehend und wie groß ist das Haus? Ein alleinstehender Altbau, egal wie schön er aussieht, ne, der drei Wohnungen hat und von allen Seiten der Wind gegenpfeift, ist viel, viel schlechter als der Plattenhochhausriegel, der vielleicht noch von links und rechts vom Nachbargebäude eingebaut wird. Auch hier den Spruch von einem guten Bekannten von uns, kein Wärmedämmstoff dämmt besser als ein heißer Nachbar. Also den kann man sich hier ruhig merken. Übrigens auch, wenn man Wohnungen kauft, darf man darauf auch Acht geben, dass man tendenziell Wohnungen im ersten und zweiten OG einer Dachgeschoss- oder Erdgeschosswohnung vorzieht, weil man dann auch im gleichen Haus mit der gleichen Gebäudehülle und der gleichen Technologie deutlich mehr Heizkosten haben wird.
Und passend dazu auch eine wichtige Erkenntnis von Ohne Makler. Es gibt einen signifikanten Nachfragedrop bei Energieklasse E. Und schlecht, damit einhergehend, könnte das eine gute Strategie auch aktuell sein, weil es ja schon diese Unsicherheit am Markt gibt. Kaufe ich das oder kaufe ich das nicht?
So, letzter Punkt aus dem Bereich News. Bodo, du hast noch ein BGH-Urteil, das sehr richtungsweisend ist und vielleicht magst du einmal kurz
erklären. Das Wichtigste ist 48 Monaten, wie du gesagt hast.
Das ist tatsächlich ein kleines Bonbon, also für mich sogar ein sehr großes Bonbon, wie ich fand. Ich hole mal nur ganz kurz aus, welchen Rechtsbereich es betraf, nämlich die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse soll den Mieter auf der Suche nach Wohnraum schützen, indem es sagt, dass bei der Neuvermietung der Vermieter maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete nehmen darf. Ortsübliche Vergleichsmiete ist im Regelfall ein Mietspiegel, wenn es den gibt. Und in allen angespannten Lagen, also vor allem in den Großstädten, gibt es einen Mietspiegel. So, um es in Zahlen zu verdeutlichen, sagen wir mal Berlin als Beispiel, da haben sich ja die Mietpreise sehr hoch entwickelt. In einigen beliebten Lagen kann man dort sehr easy für 20 Euro oder mehr den Quadratmeter Wohnungen am Markt finden und die gehen auch locker weg, während der Mietspiegel aber eher von 10, 11 Euro ausgeht für den gleichen Wohnraum. Also an sich Mietpreisbremse würde dann also 12, 13 Euro erlauben mit den 10% mehr, während der Markt über 20 Euro sieht. Also man hat da ein großes Risiko, ist ja auch Sinn und Zweck der Mietpreisbremse so. Jetzt war aber anerkannt, weil dass der Mieter nur während der Wohnungssuche schutzbedürftig ist, nicht wenn er schon in der Wohnung wohnt und dann mit dem Vermieter eine Vereinbarung über eine neue Miethöhe trifft. Weil da der Schutzbedarf ist nicht mehr da, weil er sich nicht mehr in dieser Drucksituation befindet. Wenn er dem Vermieter nicht zustimmt, kann der ihn ja deswegen nicht alleine kündigen. So, deswegen war bislang schon anerkannt, dass wenn der Mieter einer Mieterhöhung zustimmt im laufenden Mietverhältnis, ab dann die Mietpreisbremse nicht mehr gilt, weil man sich auf eine neue Gesamtmiete geeinigt hat, nicht bei Neuvermietung, sondern im laufenden Mietverhältnis.
So. Das heißt, die darf dann beliebig hoch sein erstmal, diese Miete, die man vereinbart?
Grundsätzlich ja, also vorbereitlich also jetzt von
sittenwidrigen Verhandlungen, ja. Genau, und wenn ich danach neu vermiete, dann darf ich auch in der Neuvermietung diese alte Miete quasi nehmen?
Fragezeichen? Ja, wenn der Mieter diese neue Miete dann noch 12 Monate mindestens bezahlt hat.
Okay. Genau. Okay, also ich habe jemanden, der mietet jetzt erstmal für 12, weil 12 ist Mietpreisbremse, Marktmiete ist 20. Wir einigen uns dann irgendwann einvernehmlich auf 18 Euro. Mhm. Das zahlt der auch noch 24 Monate, dann zieht der aus, dann darf ich neu vermieten für 18 Euro.
Danach. Richtig, genau.
So, okay, was ist neu?
Neu ist jetzt, das war bislang nicht 100% klar, weil der BGH es jetzt erst Ende 25, am 17.12.25 entschieden hat, dass die gleiche Rechtsfolge bei einer Mietsenkung gilt. So, warum ist das jetzt so ein weitreichendes Urteil? Naja, weil man eine Mietsenkung einem Mieter viel, viel leichter verkauft bekommt. Also bleiben wir mal an deinem Zahlenbeispiel, Stefan. Du hast nicht für 15 oder 12 vermietet, sondern du hast direkt für 20 vermietet. Ja. Und du kommst nach einem Jahr zum Mieter und sagst, lieber Mieter, die Wohnung ist ja vielleicht hier und da ein bisschen problematisch, hat den einen oder anderen Mangel. Ich biete dir aus Kulanz eine Senkung auf 18 Euro an. Der Mieter sagt, naja, einen geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul, ich akzeptiere natürlich. Und dann gelten die 18 Euro. Und ab dann kann er nicht mehr rügen auf 12 Euro runter, sondern die 18 gelten.
Und wenn der irgendwann auszieht, darf ich diese Wohnung völlig legal für 18 Euro statt für 12 Euro
vermieten. Exakt. Exakt. Ich fand es grandios, wie der BGH das LG Berlin hier gerüffelt hat. Weil das kam ja aus Berlin, dieser Fall. Und das LG Berlin, beim besten Willen nicht für seine Vermieterfreundlichkeit bekannt, hat dieses Vorgehen an sich ja erstmal einen Riegel vorgeschoben, indem es gesagt hat, nee, diese BGH-Rechtsprechung mit der Mieterhöhung können wir jetzt hier nicht übertragen auf die Mietsenkung, weil der Vermieter hier völlig aus blauem Himmel ohne Anlass dem Mieter eine Mietsenkung angeboten hat, wahrscheinlich wohl wissend, was er damit erreichen will, aber der Mieter wusste das nicht. So, ja. Und das ist eine andere Situation. Der BGH grandios darauf reagiert und gesagt, ja, lieber Mieter, gerade wenn dir etwas ohne Anlass angeboten wird, was zu schön, um wahr zu sein erscheint, gerade dann solltest du hellhörig werden und diesen Vorschlag einer besonderen Prüfung unterziehen. Wenn du das nicht tust, dann bist du auch da nicht schutzbedürftig.
Wahnsinn, ne? Also die Tragweite wirklich einmal verstehen. Damit legalisiert sich faktisch eine Miete, die eigentlich deutlich über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.
Wenn man so will.
Also ich möchte jetzt nicht sagen, macht das bitte alle, aber das ist sehr spannend, dass der BGH da dann zumindest mal Partei ergreift und sagt, sorry, wenn das in die eine Richtung gilt, dann muss das auch in die andere Richtung gelten. Ne? Wir können das hier nicht immer nur quasi zu Lasten der Vermieter auslegen und spannend, dass wir da jetzt die Rechtssicherheit haben. Da darf jetzt jeder selber draus machen, was er machen möchte.
Ich finde es vor allem spannend, weil man würde sich jetzt fragen, wie geht man jetzt zum Mieter und macht eine Mietsenkung, dann wird der Mieter ja schon hellhörig werden. Aber manche Mieter wollen ja eine Mietminderung machen zum Beispiel, ne? Oder wollen ja proaktiv von sich aus irgendwie die Miete besprechen und mindern. Passiert ja auch mal und auch da würde das gelten, ne? Mit der Einvernehmlichkeit.
Es muss schon so quasi auf eine vertraglich Vereinbarung gerichteten Austausch von Willenserklärungen geben. Also jetzt einseitige Minderung durch den Mieter, die akzeptiert
wird.
Ich würde darauf hinweisen, auf die Gelegenheit, weil wenn in Mietpreisbremsen lagen, Mieter dann in Richtung Mietminderung sprechen, vielleicht kann man ja dann dagegen kommen und sagen, lass uns die Miete absenken auf die
Absolut. Das kann eine Win-Win-Situation werden.
Ja, dann lass uns zum nächsten Punkt kommen, nämlich unser Portfolio. Hier natürlich mit Fokus auf das gemeinsame BMMS-Baby-Portfolio. Da gibt es ja jetzt auch einiges zu erzählen, aber das große Portfolio-Update wird es ja bald geben, wenn Marco aus der Babypause zurück ist. Aber Bodo, welche Neuerungen können wir denn jetzt schon den Zuhörern mitgeben? Was hat sich bei uns ergeben?
Gerne. Die Hauptneuerung ist, dass wir jetzt eine Nachbeleihung mit einer oder sogar unserer Hauptbank vereinbart haben. Mit der anderen Hauptbank, mit der wir finanzieren, machen wir das jetzt auch. Steht es in den Startlöchern. Das ist nicht einfach nur auf Großzügigkeit der Bank zurückzuführen, sondern auf die Entwicklungsarbeit, die wir in den letzten 4 bis 5 Jahren ja vorangetrieben haben, nicht nur im baulichen Zustand, sondern auch vor allem die Mietenentwicklung, um einfach nur zwei Zahlen zu nennen. Wir haben es geschafft, über unser gesamtes BMMS-Portfolio in den letzten, knapp 6 Jahren schon, die wir in der Akquise sind, die Miete bei Ankauf über das aktuelle Portfolio von ungefähr 53.000 hochzuhieven auf roundabout 100.000 monatlich, netto kalt. Und das macht natürlich auch etwas mit den Objektwerten, da natürlich Banken sehr stark fokussiert sind auf den Ertragswert, vor allem von Mehrfamilienhäusern. Ja, und deswegen war da eine Nachbeleihung, einmal in Höhe von rund 1,5 und einmal jetzt in Höhe von knapp 1 Million für den Hauptbestand in Brandenburg. Ohne größere Probleme möglich.
1,5 war bei der HVB, haben wir letztes Mal schon erwähnt. Das ist jetzt auch final ausbezahlt, ne? Alles fertig und auf dem Konto. Also großes Dankeschön nochmal auch an Sebastian und Sandro für die Begleitung da. Und genau, das andere ist die Deutsche, ne? Deutsche
Bank, genau.
Genau, funktioniert auch super in der Begleitung, also auch, glaube ich, als Erfahrungswert, auch absolut, mit großen, ja, oder gerade mit großen Geschäftsbanken kann man solche Dinge auch einfach wirklich sauber, die haben da Prozesse für, das kann man wirklich sauber und gut machen. Ne? Ganz interessant, wir haben bei der HVB auch noch mit besprochen, da gibt es zwei, drei kleinere Objekte, die für uns aber strategisch in dieses Portfolio nicht gut reinpassen, so ein Zwei-Parteien-Haus, ne? Eines, das einfach für uns nicht besonders effizient in der Bewirtschaftung ist, und ein paar Wohnungen, die mit dem wir nicht so super glücklich sind, da haben wir eine Pfandfreigabe vereinbart. Das ist quasi so eine Art Kapitalbeschaffung. Das heißt einfach nur, die gehen aus der Sicherheitsbestellung raus und die dürfen wir jetzt verkaufen und können dann das Geld aus dem Verkauf vereinnahmen. Ne, das ist quasi eine Kapitalbeschaffung dadurch, dass wir den Verkauf machen können, ohne dass dann da was getilgt werden muss. Alles zusammen, würde ich mal sagen, führt dazu, dass wir ja ungefähr 2,8 Millionen Euro, wenn man es mal alles aufaddiert, 2,7 Millionen Euro an Geld aus diesem Portfolio, aus der Wertentwicklung rausholen, was ja eine Riesenzahl ist und natürlich auch Zinsen kostet, weil wir leihen uns dieses Geld, aber du hast es gerade gesagt, Bodo, ne? Also wir haben die Mieten verdoppelt in dieser Zeit von 50 auf 100.000 Euro. Jetzt ist, glaube ich, die Bankrate steigt um. Was ist die Zahl?
Also jetzt nur für die ersten 1,5 Millionen, die wir jetzt ja schon eingeloggt haben, steigt jetzt die monatliche Kapitaldienstbelastung insgesamt auch um rund 8.000 Euro. Ja, also lass es für den Rest dann nochmal 6.000 sein, so um den Dreh. Ja. Aber bei den Mietentwicklungen ist da ja immer noch Luft drin. Also.
Ne? Also das ist quasi, wir holen uns sehr, sehr viel Geld, das wir irgendwann irgendwo mal irgendwie investiert haben und mit denen Bewertsteigerung erzeugt haben, zurück aufs Konto und bezahlen effektiv dafür nur einen kleinen Teil dessen, was wir damit eigentlich an Mietsteigerung erwirkt haben. Ne? Das kann man mit weniger Tempo machen, da muss man auch weniger Eigenkapital vorstrecken. Man kann vorher das mit der Bank schon vereinbaren und das direkt bankbegleitet machen. Aber der Hebel, was man an Werten hebt, ist viel größer als das, was es kostet. Also es lohnt sich sehr im Bestand, solche Beschaffungen, Kapitalbeschaffungen zu machen. Ne?
Ja.
Ja, wir haben uns gerade gesagt, wir könnten jetzt da über ganz viele Details im BMMS-Portfolio sprechen. Unglaublich, was alles passiert, was ihr macht. Unser riesengroßes Entwicklungsprojekt, man glaubt es kaum, nähert sich wirklich dem Ende. Ne? Also die letzten Entwicklungsprojekte laufen eigentlich. Aber das wäre jetzt hier reingequetscht und das ist nicht die Bühne, die das verdient. Das machen wir im großen Portfolio-Update und dann, wenn wir uns mal richtig in der Rückschau unterhalten. Deshalb halten wir das mit dem Portfolio jetzt gerade hier ganz kurz. Ja. Genau, das war es dann auch schon zum Thema Portfolio.
Genau, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Immocation Updates. Stefan, was ist aktuell los bei Immocation? Was gibt es da zu sagen?
Jetzt kommt quasi Werbeblock. Ja. Hausmitteilung, das ist ja einmal meiner Lieblingspodcast immer. Erstmal passiert natürlich unglaublich viel gleichzeitig. Vielen Dank für das Rieseninteresse am Festival. Letztes Mal haben wir drüber gesprochen. Wahnsinn, wie viele Tickets da über die Theke gehen mittlerweile. Das wird einfach eine sensationelle Veranstaltung im Oktober werden. Freuen uns, Tausende von euch dort zu sehen. Wenn ihr noch kein Ticket habt, immocation.de/festival. Wir haben ja auch das Standard-Ticket, also das Festival-Ticket nochmal aufgewertet, wo jetzt auch ein Deep-Dive-Workshop mit drin ist. Für die weiteren Fortgeschrittenen von euch gibt es die Pro-Tickets. Also ich glaube, das ist für jedes Niveau einfach eine sensationelle Veranstaltung. Was gibt's Neues? Wir haben das KI-Café gelauncht. Also wir haben ein Webinar gemacht. KI, ich meine, es ist offensichtlich, dass das zum erfolgreichen Investieren in Zukunft dazugehören wird, wie in allen anderen Bereichen des Wirtschaftens. Du wirst wahrscheinlich gar keine Chance mehr haben, wirklich erfolgreich zu sein, wenn du KI nicht nutzt in der Akquise, in der Vermarktung, in deinen Prozessen. Und andersherum hast du jetzt gerade, weil du noch ganz vorne mit dabei bist, wahnsinnige Chancen, wenn du da zu den Ersten gehörst, die das wirklich richtig machen. Und wir wollen die Dinge, die passieren, ja immer zugänglich machen. Deshalb hat sich der Fossi mit Daniel und Paul, also mit einem Team, also der Fossi aus unserem Coaching-Team mit zwei tollen IT- und KI-Experten hingesetzt und wirklich ein Programm gebaut, in dem wir Immobilieninvestoren, private Immobilieninvestoren dabei begleiten, das Thema KI so zu verstehen, dass unmittelbar da wirklich Dinge draus entstehen, die sich im Alltag nutzen lassen und die einen Vorteil bringen. Das haben wir KI-Café genannt. Ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also es hat uns komplett überrannt, wie viele von euch da teilhaben wollen, mitmachen wollen. Wir haben deshalb auch instant einen Tag, nachdem wir es gelauncht haben, das Ding erstmal wieder geschlossen für Neuaufnahmen her, weil wir so viele Leute jetzt da erstmal begleiten dürfen. Freut uns. Wenn es für euch interessant klingt, immocation.de/KI-Café, KI und dann Café mit C, könnt ihr einfach hintereinander schreiben, die URL müsste funktionieren, findet ihr auch bei Google. Da könnt ihr euch auf eine Warteliste eintragen und wenn wir wieder Plätze freischalten, dann sagen wir euch Bescheid. Aber ich habe reingehört, das, was wir da machen, ist unglaublich geil. Ich glaube, die Leute feiern es, genießen es. Also wenn ihr Bock habt, dann immocation.de/KI-Café. Außerdem läuft jetzt noch, wenn dieser Podcast live geht, für ein paar wenige Tage, ich glaube 2 oder 3 Tage nur noch, die Bewerbungsphase für die Steuerclass 2026. Wer von euch also sagt, ich bin da noch nicht perfekt aufgestellt und ich weiß eigentlich, ich will da was Größeres machen mit Immobilien, ich brauche steuerliche Strukturen, die ich auch immer wieder in den ganzen Podcasts ja zu hören kriege und so weiter, der Ort, an dem wir das mit euch gemeinsam bauen, Martin als der beste Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland, mit allem, was wir als Immocation an Know-how haben, wie man solche Programme baut und erfolgreich macht, nehmen euch an die Hand, gehen in eure Situation rein und bauen mit euch wirklich eure perfekte Steuerstrategie. Es ist, glaube ich, eine sensationelle Chance. Die Leute sparen Zehntausende, teilweise 100.000 Euros an Steuern, wenn sie mit dieser Struktur hinterher an den Start gehen. Genau, jetzt noch, ich glaube, 2, 3 Tage läuft die Bewerbungsphase. Wenn das für euch interessant ist, immocation.de/Steuerclass. Und jetzt der dritte und letzte, der mir wirklich am Herzen liegt. Wir haben einen tollen neuen Partner gewonnen. Und zwar, wer auf dem Festival war und den großen Partystand letztes Jahr gesehen hat, der war sponsored by und gehostet bei Klöber Versicherungen. Genau mit Klöber haben wir jetzt eine Partnerschaft begonnen und freuen uns da sehr auf die Zusammenarbeit. Und es mag der ein oder andere denken, boah, Versicherungen, das klingt so ultra langweilig und angestaubt. Aber wir haben mit ein paar aus unseren Coaches dann zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen, aus unserem Coaching-Team gesprochen. Dieses Thema Versicherungen, da steckt so viel Potenzial drin, wenn man mit Immobilien, mit diesen riesengroßen Werten, mit diesen Gebäudesubstanzen und sowas zu tun hat. Die allermeisten von uns kaufen Immobilien, dann ist da eine Hausratsversicherung dabei und dann gucken wir uns das nie wieder an. Da gibt es so viel Geld zu sparen, wenn man diese Dinge richtig aufstellt, damit man weniger Prämie bezahlt, damit man eine bessere Deckung hat, wenn wirklich mal was passiert, damit man nicht sofort rausfliegt, wenn man denn mal einen Schaden hat, damit man wirklich Ansprechpartner hat und Prozesse, die funktionieren. Also das ist wirklich, das unterschätzt man einfach völlig. Und Klöber stellt sich halt hin und sagt, hey, ihr müsst es auch nicht im Detail verstehen, wir machen das für euch. Meldet euch einfach und wir kümmern uns darum, das einmal alles zu durchleuchten, die richtigen Leute euch an die Hand zu geben, die richtigen Unternehmen und Angebote zu finden. Und was ich cool finde, ist, das ist jetzt nicht einfach irgendein Versicherungsmakler, der Kevin als Geschäftsführer, Gründer, Geschäftsführer, Namensgeber, ist selber Investor, selber Masterclass-Teilnehmer. Also der weiß ganz genau, mit welchen Dingen wir uns beschäftigen, in welchen Situationen wir sind, worüber wir nachdenken, wie wir rechnen. Und genau mit dem könnt ihr persönlich ein Beratungsgespräch führen. Und er mit seinem Team kümmert sich darum, dass das für euch wirklich als Investor gelöst wird und nicht einfach nur als irgendein Immobilieneigentümer. Also ich hoffe, versteht ihr, warum ich da so begeistert bin? Macht, glaube ich, mega Sinn. Wenn ihr Bock habt, euch mit denen mal zu unterhalten, immocation.de/Versicherung. Ich glaube, dauert 30 Sekunden. Dann habt ihr da einen Termin gebucht und dann kümmern die sich darum, dass das mal einmal sauber aufgestellt wird mit euch. Also, welcome Klöber. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und yeah, damit Ende der Hausmitteilungen.
Ende der Hausmitteilungen. Okay, ja, spannend, was da immer wieder passiert ist, immer wieder zu hören. Cool, dass ihr da in Partnerschaften auch im Hintergrund arbeitet und für die Teilnehmer das möglich macht. Lass uns gerne jetzt zum Schluss in der Struktur bleiben und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung noch einige Gedanken austauschen. Stefan, du hast ja auch den Punkt so ein bisschen eingebracht, inspiriert von einigen Büchern, auch die du gelesen hast, aber auch aktuellen Gedanken vor allem, zum Thema innere Entschleunigung. Und das passt ja auch als Abschluss zum Podcast. Lass uns ein bisschen entschleunigen und über das Thema sprechen.
Ja, und der dauert jetzt vielleicht auch gar nicht so lange, weil ich auch gar keine finale Antwort habe. Aber Bodo, wir haben vor 2-3 Tagen hatten wir einen Call, da ging es um was völlig anderes. Wir haben uns ein bisschen unterhalten, wie geht's uns denn im Leben? Und jetzt, ich war auch gerade im Urlaub, war ein toller Urlaub, war auch teuer irgendwie. Und wie geht's mir? Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe ein tolles Unternehmen, ich freue mich auf die Arbeit, ich habe eine tolle Frau, ich habe ein Kind, ich bin das also toll, ich bin total glücklich als Papa, ich habe tolle Freunde, mir geht's wirtschaftlich super, besser als ich das jemals mehr erträumt hätte. Trotzdem habe ich manchmal diese Tage, an denen ich das Gefühl habe, es ist alles so voll und hektisch. Mhm. Irgendwie kann ich es, obwohl ich die Einzeldinge alle mag, kann ich es manchmal deshalb nicht genießen, weil es sich anfühlt wie einfach 3 zu viel und einfach ist es so reingequetscht, ne? Und also einfach nur, ich kämpfe da auch selber mit, aber ich habe in diesem Urlaub habe ich es so genossen, runterzufahren. Und ich habe für mich diesen ganz festen Entschluss mitgenommen. Ich möchte das irgendwie hinkriegen, diese innere Geisteshaltung. Weil ich glaube, das hat gar nicht so sehr mit den äußeren Umständen zu tun. Diese innere Geisteshaltung wieder mehr zu kultivieren, die übrigens Marco viel leichter fällt als mir. Das gibt ganz viele einzelne Situationen, wo ich das immer beobachten kann. Im Hier und Jetzt einfach die Dinge zu genießen, in denen ich gerade bin. Wenn ich jetzt gerade bei meinem Sohn bin, dann bin ich jetzt gerade da. Und auch wenn ich jetzt ganz viele andere Dinge vielleicht noch zu tun hätte, hey, genieß diesen Moment, weil der kommt nicht wieder irgendwie, ne? Und es ist eh immer zu viel. Und versuch jetzt nicht pseudoproduktiv in dem Moment noch zu sein, sondern sei da und genieß das. Setz dich halt auch mal wirklich mit einer Tasse Kaffee auf die schöne Dachterrasse, wenn du immer feierst, dass das so toll an der Wohnung ist, dass du diese Dachterrasse hast. Also abends kurz rausgucken, dafür brauchst du sie nicht, ne? Und ein Buch, das ich da ganz toll fand, an das ich jetzt ganz viel zu denken versuche immer, ist 4000 Weeks, habe ich schon mal drüber gesprochen. Unser Leben geht so ungefähr 4000 Wochen lang, wenn wir 80 Jahre alt werden. Das ist erstmal erschreckend wenig, 4000 Wochen, finde ich.
Wenn man bedenkt, wie schnell eine Woche vorbeizieht, ne?
Und wie schnell die einfach verdampft. Und dann ist aber eine Aussage in diesem Buch auch, hey, und selbst in der 3990. Woche wirst du noch das Gefühl haben, ich habe noch so viel vor, ja, und es ist alles viel zu viel. Es hört nie auf. Akzeptiere, dass du die Dinge nicht zu Ende bringst. Nicht immer alle, dass nicht immer alles geordnet und fertig ist. Ja. Sondern versuche irgendwie in diesem Leben mit den vielen offenen Enden deinen Frieden zu finden. Und ja. Das versuche ich gerade ganz, ganz viel nach diesem Urlaub. Und Bodo, du hast dasselbe Gefühl irgendwie.
Ja, absolut. Ich finde mich da total wieder. Und ich finde, es hat gerade eine gewisse Ironie, dass wir für dieses Thema jetzt noch 2 Minuten Zeit haben. Ja. Passt sehr gut, dass wir das jetzt reinquetschen müssen. Aber ich glaube, ich finde mich da sehr wieder in dem, was du sagst. Ich bin auch jemand, dem es sehr schwer fällt, einfach mal loszulassen. Also auch gedanklich loszulassen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Einfach darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge irgendwie dann entwickeln, zum Guten entwickeln werden. Ich glaube, Martin, dir fällt das ein bisschen leichter. Ich bin also schon derjenige, der die Sachen eher kontrollieren und durchdenken will zu Ende. Und das ist an manchen Stellen vielleicht sinnvoll, aber an manchen Stellen blockiert das einen dann auch selbst und verhindert, dass man wirklich sich auf den Moment, wo man eigentlich was anderes, Schöneres, ist ja nicht schön, was wir machen, aber Schöneres gerade im Sinn hat oder mit den Kindern Familie Zeit verbringen will, dass man sich selbst dann gedanklich blockiert, weil man auch in einem laufenden Prozess dann gedanklich drinsteckt.
Mit Blick auf die Zeit habe ich nichts Wesentliches hinzuzufügen. Hätte natürlich einige Gedanken dazu, aber ja, ich kann nur unterstreichen, weil mir fällt es zum Beispiel sehr schwer, wenn ich mit meinen Kindern spiele und mein Handy sehe, 5 Meter weiter irgendwie auf dem Sideboard. Und das fällt mir unglaublich schwer. Mir hilft es einfach wirklich, das Handy in einen anderen Raum zu legen. Ja, weil mir triggert das immer wieder. Wenn ich auf dem Boden mit meiner Tochter spiele und das Handy sehe, was da einfach auf dem blöden Sideboard liegt, dann triggert das automatisch meine Gedanken an alles, was da gerade am Handy passiert.
Ja, ja.
Und das traue ich
mir. Ich selbst konditioniert haben mit diesem kleinen Gerät.
Ich versuche, also was ich für mich jetzt mache und das vielleicht quasi als einfach nur als allerletzten Gedanken ist, ich versuche einfach an ganz vielen Stellen diese kleine Entschleunigung, also nicht mehr die 3 Minuten, die ich jetzt gerade mir einen Kaffee in der Küche mache, noch 3 Minuten einen Podcast zu hören. Nicht auf der Toilette noch eben wieder einmal kurz durch Nachrichten zu scrollen. Nicht, also diese, und stattdessen genau das Gegenteil zu machen. Mir hier mal 3 Minuten einfach mit einem Kaffee in der Sonne zu gönnen und hier mal 5 Minuten mich eben hinzusetzen und das Gespräch in aller Ruhe zu führen. Und also das macht was mit mir. Ich komme jetzt ein bisschen damit mit dieser Intention aus dem Urlaub, da hat man ja immer auch so ein bisschen die Chance, mal was anders zu machen. Und das macht was mit mir. Und das kostet, und das ist ja, glaube ich, der Punkt, wir alle sind so produktivitätsgetrieben, es kostet keine Produktivität. Das ist diese Pseudoproduktivität, die man da ständig erzeugt, mit hier noch und da noch gleichzeitig und so. Und
vermutlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Also ich bin mir relativ sicher, dass diese Entschleunigung eher zu Produktivitätsgewinn führt, weil man dann eben auf kreativere, weiterreichende Gedanken kommt, als ständig in laufenden To-Dos sich zu verlieren.
Weil der Kopf nicht alle 3 Minuten auf irgendein neues Thema aufmerksam gemacht wird. Und sei es auch nur, dass der Podcast gerade irgendwas in dir triggert, den du hörst.
Exakt.
Ja. Das also, hält uns allen abschließend. Innere Entschleunigung.
Ja. Für mehr Entschleunigung. Wir werden euch teilhaben lassen, wie uns das gelingt. Damit sind wir durch die Agenda durch. Und nachdem du durchmoderiert hast, möchte ich die Chance nutzen, einmal Danke zu sagen, Martin, dass ihr beide den Podcast übernommen habt, gerade während Markus' Babypause. Ich könnte es gerade nicht zusätzlich und parallel. Ich finde es aber sensationell und höre es mit großer Freude. Danke, dass wir den Spaziergang so machen konnten. Das hat mir total Spaß gemacht. Es ist geil, jemanden mit Paragraphenwissen dabei zu haben und Leute, die so aktiv als Investoren sind wie ihr. Ich hoffe, euch da draußen hat es Spaß gemacht in dieser anderen Besetzung. Beim nächsten Mal wird der Marco schon wieder dabei sein. Der Termin ist im Kalender. Das ist der erste und einzige Podcast, den er aus der Babypause macht, der nächste Spaziergang. Da freue ich mich auch schon drauf. Und damit vielen Dank, Bodo. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ebenfalls vielen Dank.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.
Zum Schluss kleiner Reminder in eigener Sache. Wir sind ja auf der Suche noch nach tollen Ausstellern für das Immocation Festival. Also geh jetzt auf immocation.de/Aussteller. Bewirb dich selber gerne als Aussteller und reih dich ein in eine große, tolle Menge an Ausstellern und Partnern wie die Interhyp, Ohne Makler, Jysk oder Airbnb. Du als Festivalbesucher und selber Investor wünschst dir einen ganz speziellen Aussteller, dann melde dich gerne genauso unter immocation.de/Aussteller und nenne uns dein Wunschunternehmen. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.